Wenn sich die Formulierungen in den Nachrichten in Richtung der bedrohten und immer komplexer werdenden Welt geradezu überschlagen, geht es fast immer um Sicherheits- und Verteidigungspolitik und damit natürlich auch um Angst, die damit verbunden ist. Von den Amerikanern alleine gelassen, von den Russen bedroht und in der EU wird mal wieder gestritten. Das macht zumindest kein gutes Gefühl auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger.
Erfahrungen hat hier natürlich die Generation Kalter Krieg, wo die militärische Grenze der Systeme mitten durch Deutschland lief. Und in dieser Folge der Nahbetrachtung schauen wir auf die emotionalen Erfahrungen aus dem Kalten Krieg und wie sie uns angesichts der Bedrohungen helfen können.
Geboren im Kalten Krieg und jetzt am Mikrofon sind Kommunikations- und Medientrainer Tom Bouchard.
Und natürlich Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh. Sicherheitspolitik klingt immer so kühl und überlegt, aber auf der Empfängerseite sind immer einzelne Menschen.
Und die meisten Menschen in Mitteleuropa kennen Krieg nur aus Filmen und vielleicht noch aus Erzählungen von Verwandten. Und das, was in Filmen über Krieg zu sehen ist, macht auf jeden Fall Angst. Das soll es ja auch, denn die meisten sind Antikriegsfilme und werden auch so genannt.
Und deshalb starten wir heute mit der Psychologin. Ist in dieser Situation in der Wirklichkeit besser, Angst zu haben oder gerade keine Angst zu haben?
Also Angst ist erstmal ein ganz natürliches Empfinden und soll uns vor Gefahren warnen, uns vor Gefahren sensibilisieren. Jetzt haben wir natürlich bei sicherheitspolitischen Fragestellungen, wie es so vornehm heißt, das Problem, dass es sich um eine Bedrohung handelt, die nicht unmittelbar vor uns liegt. Ja, also wenn wir in großer Höhe unterwegs sind oder in einer gefährlichen Verkehrssituation, dann stellt sich Angst ein und das ist sinnvoll. Aber hier haben wir eine Situation, wo wir Angst und Befürchtungen vor etwas haben, wo wir wenige Informationen haben, wann was passiert, wo diese Befürchtungen eben viel mehr Raum greifen können. Und da ist es sicherlich besonders wichtig, über diese Angst zu sprechen.
Und da fällt mir gerade, ob es jetzt passend oder unpassend ist, sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bewerten, aber fällt mir ein Spruch vom Satiriker Nico Semsrott ein, der mal gesagt hat, Freude ist nur ein Mangel an Information. Kann es sein, dass wir sozusagen etwas weniger Angst haben, wenn wir halt nicht den ganzen Tag Nachrichten konsumieren und uns mit der Weltlage beschäftigen?
Das ist auch schon untersucht worden, gerade im Zuge von Situationen, die in Gesellschaften als Bedrohung empfinden. Das kann eine besondere Krankheitslage sein, wie wir sie vor einigen Jahren auf der Welt hatten. Das können aber auch Sicherheitsaspekte sein. Ganz wichtig ist immer, das müssen Sachen sein, die jetzt nicht unmittelbar vor der Tür stattfinden. Wir haben in viele Weltregionen, in denen faktisch Krieg herrscht. Da brauche ich auch nicht Nachrichten, um Leute in Angst zu versetzen. Das ist ein Gefühl, was sich automatisch einstellt. Jetzt zu deiner Frage. Es hat was mit der individuellen Haltung zu tun und mit der Einstellung zu diesen Themen und auch so ein bisschen mit der Persönlichkeitsstruktur. Das heißt, man kann nicht eindeutig beantworten, ne? Gucken Sie mehr Nachrichten, gucken Sie weniger, dann geht es Ihnen besser. Es gibt ja viele, die heute sagen, ja, ich will gar nicht so viel darüber erfahren. Und andere sagen, nee, wir müssen doch alle Bescheid wissen, was da passiert.
Das ist zum Beispiel etwas, was ich als Nachrichtenjunkie überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass jemand sagt, ich mache jetzt mal sozusagen Nachrichtendetox für 2 Wochen, 3 Wochen. Aber wir haben das ja auch in einigen politischen Podcasts, die wir zusammen oder Webtalks, die wir zusammen gemacht haben, haben wir das ja auch gehabt, dass beispielsweise mit Blick auf die Situation in der Ukraine und dem Krieg, den Russland dort führt, dass viele auch gesagt haben, ja, ich kann mich damit gar nicht mehr beschäftigen. Ich klinke mich da jetzt auch mal 2, 3 Wochen raus. Wo man natürlich sagt, ja, das kann man zwar machen, aber das Ereignis findet ja dennoch statt und hat ja dennoch seine Relevanz für Europa und die Welt.
Auf der individuellen Ebene lässt sich das so beantworten, dass diese Informationsaufnahme auf unterschiedlichen psychologischen Boden trifft. Das bedeutet, die einen, und ich nehme dich jetzt mal als Beispiel, als jemand, der großes Interesse hat, der sich auch sicher darin fühlt, viele Quellen zu verarbeiten, sagen, hey, ich fühle mich richtig gut, wenn ich tatsächlich viel über diesen Sachverhalt weiß. Und dann gibt es eben Menschen, die das mehr an Informationen einfach in eine größere Form der Besorgnis bringt. ganz viele dieser Ausprägungen bewegen sich in der Mitte im sogenannten Durchschnitt, aber es gibt ja auch die Ränder. Und dann gibt es Situationen, in denen das Menschen tatsächlich nicht mehr gut tut, also denen man wirklich empfehlen würde, das Smartphone wegzulegen. Also Medien machen nicht per se Angst oder Berichterstattung, wo auch immer sie herkommt, sondern es gibt eine Wechselbeziehung zur individuellen psychologischen Situation. Und es gibt tatsächlich Situationen, wo man Menschen anraten würde, das nicht mehr in hohem Maße zu konsumieren. Aber das ist halt nicht bekannt, sondern das geht immer nur in die eine Richtung. Gibt es zu viel davon oder gibt es zu wenig? Die Debatte ist zu dem Punkt leider schief.
Ja, mich hat das an einigen Stellen auch etwas merkwürdig irritiert, um es mal mit so einem Doppelung, mit so einer Art weißem Schimmel hier zu erzählen. Und zwar habe ich ja seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine, habe ich ja eine Fake News Veranstaltung, mit der ich an Universitäten, Hochschulen, aber auch im normalen öffentlichen Raum unterwegs bin. Und diese Veranstaltung heißt, die Lüge ist nur einen Klick entfernt. Und direkt in der Unterzeile heißt es Krieg, Propaganda, Medien, Politik und so weiter. Und da kam dann durchaus nach dieser, da gibt es zwei Versionen von 90 und 120 Minuten. Und egal, es kamen immer wieder auch Menschen auf mich zu, die gesagt haben, ja, aber Sie haben da ja auch über Krieg gesprochen und so weiter. Da sage ich, naja gut, ich meine, da steht nun mal Krieg. Also ich habe in meinem Videomaterial keine Tötungen vor laufender Kamera gezeigt. Also von daher gesehen habe ich da schon drauf geachtet, dass da niemand jetzt irgendwie falsch getriggert wird. Aber wenn die Veranstaltung heißt Krieg, Propaganda, Politik, Medien und so weiter, dann gehe ich mal davon aus, wenn Krieg draufsteht, findet halt auch Krieg statt im Inhalt. Und das hat mich immer sehr irritiert, dass es da durchaus, obwohl die grundsätzliche Resonanz sehr positiv war auf dir in dieser Veranstaltung, in dieser Veranstaltungsreihe, dass es immer wieder Menschen gibt, die sagen, ja nee, aber mit Krieg wollte ich mich jetzt nicht beschäftigen. Ich dachte, sie zeigen so ein paar Memes.
Ja, man muss da ein bisschen, ich würde das nicht so krass sehen, weil wir auf der einen Seite natürlich eine Flut von Bildern und Videos mit schwierigen Situationen haben, die auch wirklich anrührend sind, die auch anrührend sein sollen. Das unterscheidet die heutige Situation sicherlich von der Nachrichtensituation vor einigen Jahrzehnten. Da gab es immer ein kleines Portfolio an Bewegtbildern und ein kleines Portfolio an Fotografien, die auch drastisch waren, die schlimme Situationen in Kriegen gezeigt haben. Aber das war eben begrenzt. Heute könnte ich mich davor setzen und rund um die Uhr Kriegsvideos und Kriegsbilder gucken.
Aber genau das ist doch der Punkt. Ein Grundschüler mit Smartphone hat da in der Summe schon mehr Leichen gesehen als ein Bundeswehr-Veteran, der aus Afghanistan zurückgekommen ist.
Ja, das ist auf der anderen Seite auch nicht gut. Also Grundschulkinder sollte man dem natürlich nicht aussetzen. Aber das führt natürlich auch eher zu einer Abwehrreaktion, weil unsere Psyche auch da dieses Leid anderer Menschen auch nur begrenzt verarbeiten kann. Es treten zwei Effekte ein. Das eine ist ein Abstumpfungseffekt. Das merken vielleicht Menschen, die sehr gerne fiktionale Inhalte mit ganz viel Gewalt konsumieren. Da ist dann der nächste Film gar nicht mehr drastisch genug oder nicht mehr erschreckend genug, um das eigene Bedürfnis in diese Richtung zu befriedigen.
Ja, aber solange da nicht die Grenze zur Wirklichkeit verwischt, gut, ich meine, mein Unterhaltungslevel wäre es jetzt auch nicht, aber
im Sinne der Kunstfreiheit ist das überhaupt nicht zu kritisieren. Und wenn jemand da eine persönliche Befriedigung rauszieht, ich will das jetzt nicht Freude nennen, aber wenn jemand sowas gerne guckt, soll er oder sie das gerne rund um die Uhr tun. Aber es tritt halt in jedem Fall ein Abstumpfungseffekt ein. So, jetzt gibt es aber Abstumpfungseffekte, die dann unerwünscht sind, wie eben zum Beispiel bei realen Gewaltdarstellungen. Das ist ja die Grundschüler und ihr Smartphone erwähnt. Wir möchten bitte keinen Abstumpfungseffekt gegenüber realen Gewaltdarstellungen. Und das, was viele Menschen dann zeigen, und das ist eigentlich erstmal eine gesunde Reaktion, ist zu sagen, hey, jetzt ist mal gut. Also ich hatte das selber, es geht ja auch ein bisschen um uns, selber als Schülerin bei Darstellungen aus Konzentrationslagern, die natürlich einen großen Raum eingenommen haben und sehr viel mit dieser Zeit beschäftigt. Und ich fand das sehr, sehr richtig. Und mir fiel das aber irgendwann auch schwer, weil wir natürlich durch Schilderungen, durch Romane, die wir gelesen haben, mit denen wir uns in der Schule beschäftigt haben und das sehr intensiv gemacht haben. Irgendwann hatte ich auch so als Teenager so das Gefühl, ich kann jetzt das so und so vielte Bild mit geschändeten Menschen in extremen Situationen oder die Leichenberge auch nicht mehr gut anschauen. So, jetzt ohne Smartphone und ohne Bewegtbilder konnte ich mich leicht davor schützen und sagen, okay, heute Thema durch, ich beschäftige mich mit anderen Sachen. Das ist heute schwieriger. Und eigentlich ist es die seelisch gesunde Reaktion, auch mal da den Haken dran zu machen für eine Zeit.
Ja, ich muss an der Stelle sagen, ich war ja mal eine Zeit lang in der Nachrichtenredaktion von RTL Aktuell. Und das war unter anderem zu der Zeit, wo der Jugoslawienkrieg war. Und natürlich kam da auch Videomaterial rein mit Massakerbildern und so weiter. Und sowas sichtet natürlich dann der freie Mitarbeiter, ja, muss man so zu sagen. Und es war zum Beispiel auch so, dass ich würde mal sagen, gefühlt 60% des Materials hat auch RTL, dem man ja nachsagt, dass sie eher boulevardesk und sensationsheischend unterwegs sind, nicht gesendet, ja, weil man da auch gesagt hat, das ist 18.45 Uhr ist die Nachrichtensendung, da sitzen natürlich auch noch Jugendliche und junge Familien sozusagen vor dem Fernseher. Das heißt, wir haben die Geschichten dann so erzählt, haben aber nicht die ganz drastischen Bilder verwendet. Und nach dem 11. September, wo in den Tagen danach immer wieder neues Videomaterial auftauchte, also wer sich jetzt damit beschäftigt, hat das ja schon alles gebündelt. Ja, weil wir waren ja in der Nachrichtenredaktion, da gab es ja ständig neues Material, also haben wir das immer wieder gesendet. Und es gibt halt im Journalismus diese Regel, dass man sagt, das stärkste Bild an den Anfang. Und das stärkste Bild war natürlich, wie die Flugzeuge ins World Trade Center geflogen wurden. Und da gab es aber dann auch schon nach 2-3 Tagen die ersten massiven Zuschauerproteste, die gesagt haben, hört auf, uns ständig diese Bilder zu zeigen, wir wollen das nicht sehen. Und wir haben als Nachrichtenredakteure natürlich gesagt, das ist das absolute Top-Ereignis, natürlich zeigen wir diese Bilder. Und letztlich hieß es dann auch, ja, wir lösen damit übermäßig Angst aus. Also mir fällt es aus journalistischer Sicht, fällt es mir immer noch schwer, das so nachzuvollziehen, aber wie ist das psychologisch zu bewerten?
Also wenn Menschen sagen, mir macht das Angst, dann stimmt das. Also das ist erstmal die ehrliche und authentische Reaktion.
Also auch bei unbegründeter Angst, ne? Weil die ist ja dann echt, so wie jemand die empfindet. Also ja. Du kannst ja sagen, kognitiv gesehen ist die Angst unbegründet, weil die und die Gefahr gar nicht besteht. Aber wir müssen dennoch ernst nehmen, wenn jemand Angst hat oder sagt, ich habe Angst darüber, dass.
In der damaligen Situation war es ja so, dass jetzt nicht ernsthaft jemand Angst haben musste, dass er von einem fliegenden Flugzeug erfasst wird in Deutschland. Das heißt, es war erstmal eine Angst, die nur durch die Projektion entsteht. Was wäre, wenn ich in diesem Gebäude gewesen wäre? Und das ist eine schreckliche Vorstellung, die Identifikation mit den Opfern. Das ist eine Fähigkeit, die wir Menschen haben und die bitte auch nicht abtrainiert wird. Und das macht Angst. Und die Angst heißt ja erstmal, ich will diese Situation nicht erleben. Ich möchte etwas, gibt die Möglichkeit Flucht or Fight. Und was hier gewählt worden ist, ist natürlich die Flucht. Ich möchte das nicht mehr sehen. Und das ist erstmal normal, dass eine Nachrichtenredaktion dann vielleicht auch auf den Ausknopf an der Fernbedienung verweisen kann. Ist wieder eine andere Frage. Aber wir haben ja da eine große Auswahl. Und seit dieser Zeit ist eine Menge passiert in der Medienlandschaft und insbesondere in der sozialen Medienlandschaft. Weil die Mechanismen, die du geschildert hast, sind ja kuratierte Medien. Da kam was rein, da hat eine Reaktion gesessen, die hat eine Entscheidung getroffen. Wir haben heute unkuratierte Medien über schreckliche Ereignisse. Und dadurch wird natürlich Angst ganz anders induziert. Und dann kommt noch ein zusätzlicher Effekt dazu. Ist ja nicht so, als würde man jetzt nur unkontrolliertes Material auf Leute auskippen. Auch das findet statt. Sondern die Angst wird ja bewusst induziert. Also die Angst und die Auflehnung gegen etwas wird instrumentalisiert. Auch das ist keine neue Entwicklung. Das geschah nur früher viel kanalisierter. Im Kalten Krieg hatten wir feste Feindbilder in Westdeutschland. Wir sind BRD-Kinder. Da war vollkommen klar, wo der Feind und wo der Freund sitzt. Das heißt, die Angst vor der Sowjetunion damals wurde bewusst gelebt, auch durch politische Entscheidungen gelebt. Und dann gab es Politiker, die sich noch drastischer in diese Richtung geäußert haben. Und wir haben heute aber auch politische Richtungen, die genau diese Angst versuchen zu induzieren, in welche Richtung auch immer. Und dadurch, dass das Bild diffuser ist, entsteht auch eine andere psychologische Wirkung. Denn zu Zeiten des Kalten Krieges, aus der Sicht der BRD und sicherlich auch aus dem anderen Teil Deutschlands.
Du sagst immer BRD, das war damals, sagte man, das ist DDR-Sprech. Also,
ja, aber wie hieß doch so?
Im Westen hat man immer gesagt Bundesrepublik Deutschland.
Ach so, ich wollte es auch ein bisschen schneller machen.
Ja, okay, gut, dann mach's schneller.
Das war jetzt einfach eine Abkürzung. Ich bin jetzt nicht wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die DDR noch bis 1989 in Anführungsstrichen gedruckt hat, weil sie das nicht akzeptiert haben.
Okay, da ist natürlich eine konservative politische Haltung hinter, ne?
Ich wurde aber zur Angst. Und die Angst, die heute induziert wird, ist eine Angst, die eben von politischen Richtungen, und das war damals nicht anders, gezielt instrumentalisiert wird. Und die haben jetzt einfach viel mehr Möglichkeiten. Ne? Also früher konnten sich Politiker hinstellen, noch zu ihren eigenen Leuten sprechen, hatten vielleicht noch Printmedien, die ihnen gewogen waren, und dann war Feierabend. Ja? Also heute können Politiker sehr einfach Angst induzieren. Das wird auch täglich gemacht. Und gerade in der Sicherheitspolitik ist das natürlich besonders variabel, weil der Feind eben nicht hier über die Straße geht, sondern ich kann praktisch jeden Staat und jede Konstellation zum Feind machen und eben diese Angst induzieren. Und ich kann auch Freunde zu Feinden machen, wie wir jetzt gerade in der ambivalenten Situation gegenüber der USA sehen.
Ja, aber das ist dann auch wieder der Punkt, wo wir dann auch sagen müssen, wie ist denn da die Informationstiefe bei denjenigen, die in die eine oder andere Richtung extrem ausschlagen. Und da frage ich mich natürlich, ist es berechtigt, Angst zu haben? Denn wir haben natürlich, also wenn man jetzt sagt, der Russe steht eines Tages in Paderborn oder sowas, ja, das sind ja auch Debatten, die geführt werden. Da sagt man sich, okay, das halte ich jetzt für so unwahrscheinlich, alles andere blende ich raus. Auf der anderen Seite wissen wir genau, wir haben Hackerattacken, wir haben Fake News.
Wir haben vielleicht auch faktische Angriffe auf Bundeswehreinrichtungen, wie
selbstverständlich
Schiffe und Kasernen.
Ja, Drohnenflüge über Kasernen. Da habe ich mir, als dann die Meldung kam, die Bundeswehr darf jetzt diese Drohnen vom Himmel holen, da habe ich mir gedacht, was ist denn das für eine Entscheidung? Also da wäre ich jetzt erstmal von ausgegangen, weil wir haben das ja, ich bin ja auch Kind des Kalten Krieges und auch Soldat des Kalten Krieges. Also ich war Wehrpflichtiger, dann wurde ich Zeitsoldat und dann habe ich meine Restdienstzeit ohne Waffe gemacht und wurde Kriegsdienstverweigerer. Also ich habe da sozusagen meine Entwicklung durchlaufen. Aber bei uns war das halt, da wurde nicht, also wenn der jemand vor der Kaserne stand und ein Foto gemacht hat, da war direkt schon Alarm, ja, weil das militärisches Sperrgebiet war. Und heutzutage fliegt man einfach mit einer Drohne über eine Kaserne und man darf die nicht vom Himmel holen. Also das ist mir völlig absurd sowas. Und dann haben wir ja auch Trinkwasseranschläge gehabt, hier in Köln-Wahlen beispielsweise, ja, auf den Fliegerhorst dort. Das sind alles so Dinge, die laufen in den Meldungen so, ja, klein bis mittel laufen die mit. Und dann kommen auch schon wieder die nächsten Säue, die durchs Dorf getrieben werden. Und dann sind diese Meldungen weg. Und dann fragt man sich natürlich, sind das sozusagen Vorboten? Sind wir schon an einigen Stellen in einem, ja, hybriden Krieg? Also Pistorius als Verteidigungsminister hat das ja auch mal so bezeichnet. Oder ist das einfach nur punktuell etwas, wo man sagt, ja gut, dann waren es halt Kriminelle und es gibt jetzt nicht wirklich eine Bedrohung von außen?
Ich glaube, das ist auch der große Unterschied zur Zeit des Kalten Krieges. Da hatte man so eine dichotome Bedrohungssituation. Entweder da findet ein Angriff statt und dann gab es ja auch die Ängste eben auch vor einem atomaren Erdschlag und solche Sachen. Das war so mehr so dichotom. Es findet statt oder es findet nicht statt. Und dieser hybride Krieg hat ja mehrere Ziele. Das eine ist natürlich gezielt auch Institutionen für eine Zeit lang außer Gefecht zu setzen, sei es der Angriffe auf Infrastruktur. Und diese hybriden Attacken haben natürlich auch das Ziel, Angst zu schaffen. Denn während man früher wirklich einmal Angst haben musste, kommt, findet da tatsächlich ein Angriff statt, soll die Angst eben in den Alltag hineingetragen werden. Vielleicht auch auf die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung, auf IT-Systeme von Krankenhäusern. Ich bin mit der Beurteilung der Bedrohungslage nicht vertraut. Aber alleine meine Fantasie oder meine Möglichkeiten, mir das vorzustellen, reicht aus, um zu sagen, wir haben in der Infrastruktur eine Menge Angriffsmöglichkeiten, die auch Bürgerinnen und Bürger und nicht nur Soldatinnen und Soldaten treffen will. Und genau diese Angst soll induziert werden. Und das, was auch die heutige Zeit im Vergleich zum Kalten Krieg unterscheidet, es geht mit deutlich weniger Aufwand. Wenn ich mir zum Beispiel die Fake News Attacke überlege mit Hitlers Teehaus in Bayern, wo ich sage, da brauche ich doch echt nicht viel Aufriss
für. Ja, für diejenigen, die es nicht verfolgt haben, fass es bitte mal in drei Sätzen kurz zusammen.
Es gibt ein, ich sag mal so, Gebäude, was mit Hitler in Zusammenhang steht in Bayern, und die Fake News besteht daran, dass eben behauptet wird, Selenskyj hätte dieses Gebäude gekauft von der dortigen Gemeinde und es existierten entsprechende Unterlagen. Alles stimmt nicht, die Gemeinde hat das sehr glaubhaft dementiert und es stimmt einfach nicht. Und das wird natürlich in die Welt gesetzt, um Selenskyj zu diskreditieren, um ihn in die Nähe zu Nazi-Devotionalien irgendwie zu bringen. springen. Also die Zielrichtung ist vollkommen klar und es ist echt kein Aufwand.
Ja, und an dieser Stelle gab es jetzt vor einiger Zeit von Vizepräsident Vance eine Aussage, dass wenn in Deutschland jemand wegen Fake News oder Hasspostings im Gefängnis sitzt, dass man dann die amerikanischen Truppen abziehen würde. Und da habe ich mich im ersten Moment wirklich gefragt, ist das jetzt eine Fake News oder meint er das ernst? Und dann kam halt raus, nachdem man dann sorgfältig die Nachrichtenagenturen gecheckt hat, der meint das ernst. Und dann sage ich mir, okay, da hat ja die Wirklichkeit die Fake News im Endeffekt schon eingeholt. Bei meiner Veranstaltung, die ich eben kurz angesprochen habe, die Lüge ist nur einen Klick entfernt, da habe ich inhaltlich so einen Satz drin, wo ich sage, da beschäftigen wir uns mit Terrorpropaganda. Und dann sage ich, der Terror braucht nicht die Toten, der Terror braucht die Überlebenden, weil dann lebt er sozusagen in deren Köpfen weg. Ist das etwas, wo du sagst, da gehst du zu 100% mit?
Ja, die Angstinduktion erfolgt über die Unsicherheit. Also Angst ist immer, egal um welche Handlung es sich geht, die Erwartung eines schlimmen Ereignisses. Die Angst ist nie das Ereignis selber. Es gibt ja auch ganz banale Sachen, vor denen viele Menschen Angst haben, wie einen Zahnarztbesuch. Und dann nachher oft so das Gefühl haben, so schlimm war es ja gar nicht.
Ja gut, an der Stelle müssen wir natürlich auch aus Chronistenpflicht die ganzen Attacken und Anschläge ansprechen, wo jemand mit einem PKW in eine Menschenmenge reinfährt. Ja, das führt ja im Endeffekt dazu, dass rein theoretisch man vor jedem Auto letztlich Angst haben kann. Oder aber, und wir haben es ja dann auch in 2025 gesehen, dass zum Beispiel Karnevalsumzüge in kleineren Gemeinden abgesagt werden, weil sie sagen, wir können uns das einfach nicht leisten, da 100 oder 200.000 Euro für zusätzliche Sicherungsmaßnahmen auszugeben.
Und das Gefühl der Sicherheit ist genauso wie das Gefühl der Angst. Ein Gefühl, was nicht auf Wahrscheinlichkeitsaussagen beruht. Ja, also da sitzt sich keiner, der Angst hat oder der für sich ein Sicherheitsproblem identifiziert, setzt sich ganz kühl hin und rechnet aus, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir was passiert, berücksichtigt die Gesamtbevölkerung und andere Parameter. So funktioniert unser Gehirn nicht, sondern unser Gehirn berücksichtigt die Informationen, die in kurzer Zeit mit hoher Vehemenz eintreten. Und das ist klassischerweise natürlich auch Straftaten, Verbrechen, Terroranschläge, die einfach vorkommen und deswegen von uns wahnsinnig gut erinnert werden. Und das hat einen wahnsinnig großen Einfluss. Das merkt man immer daran, dass wenn man sich die Anzahl der Todesursachen anguckt, das nichts mit Straftaten zu tun hat. Da kommen Straftaten irgendwie auf Platz so und so hinten ran. Das hat aber nichts mit der Angst zu tun, weil wenn ich Angst habe vor eben Autos, die in einer Menschenmenge fahren könnten oder ich vermeide bestimmte Veranstaltungen, wo viele Menschen sind, dann ist das Ausdruck der Angst und ernst zu nehmen. Da komme ich jetzt nicht angelaufen mit meinen Statistiken und sage, am Saufen sterben viel mehr Leute. Das ist totaler Quark. Und deswegen muss man auch die Angst nehmen, ernst nehmen, wenn Menschen eben sagen, ich habe Angst vor einer russischen Bedrohung oder ich habe Angst davor, dass Osteuropa zerfällt und nicht mehr in der EU zusammensteht oder ich habe Angst vor Amerika, wenn alle Truppen abziehen und damit eben auch diese berühmte Westbindung. Ich weiß gar nicht, ob jemand außer der Generation Merz den Begriff überhaupt noch so täglich auf dem Zettel hat, diese Westbindung einfach wegfällt. Und diese Ängste sind begründet und werden sicherlich auch in den Alltag hineingetragen.
Also ich muss ja ergänzen, MC meint ja die Generation von Friedrich Merz, nicht unbedingt nur die Parteianhänger von Friedrich Merz.
Genau, ich meinte das Alter.
Genau. Auf der anderen Seite, wir haben ja jetzt den Krieg Russlands gegen die Ukraine und ich habe den Krieg in Syrien natürlich auch in den Nachrichten verfolgt, aber er hat mich erstaunlicherweise nicht so berührt wie der Krieg in der Ukraine. Und da frage ich mich natürlich, liegt es vielleicht daran, dass wenn man die Bilder aus diesem Krieg sieht, dass man auf einmal feststellt, Mensch, die sehen ja aus wie wir, die sind uns kulturell wahrscheinlich etwas näher, dass da ein erhöhtes Identifikationspotenzial mit den Opfern ist? Oder liegt es daran, dass wenn ich mir anschaue, was hat mein Auto für eine Reichweite, dass ich feststelle, ich käme theoretisch mit einer Tankfüllung bis an die Front und dass ich dann sage, verdammt, das ist aber jetzt wirklich nah.
Das ist eine ganz natürliche Reaktion, das erleben wir bei vielen Ereignissen in der Welt. Also gibt es verschiedene Aspekte, einmal die Ähnlichkeit, die dazu führt, dass ich stärker mitleide und das empfinde, die räumliche Nähe.
Aber natürlich. Der Krieg in Syrien ist ja nicht weniger schlimm wie Krieg in der Ukraine, also Krieg ist Krieg.
Ja, aber das schafft unsere Psyche nicht. Also wie auch bei der Angst, unsere Psyche setzt sich nicht hin und sagt, jetzt muss ich mal gucken, wo gibt es mehr Opfer, wo gibt es mehr Hunger von Kindern und wo muss ich jetzt mehr Mitleid empfinden. Ja, das, so klappt das nicht.
Oder liegt es daran, dass die Ukraine geografisch geografisch in Europa ist.
Sie ist uns einfach näher, ne? Wie du gesagt hast, kulturell näher. Also das macht wahnsinnig viel aus. Die Berichterstattung ist auch vielfältiger, weil wir einfach näher dran sind, weil die EU eine Grenze mit der Ukraine hat. Das macht unglaublich viel aus. Also ich nehme mal das Beispiel des Tsunamis in Asien. Der war hier deswegen, hat hier so eine große Rolle gespielt, weil viele Europäer dort Urlaub machen. Ja? Also weil die Region bekannt ist und weil man diese Strand- und Urlaubssituationen, die in den Schrecken Bildern auch eine Rolle spielte, sich einfach gut damit die identifizieren kann. Also
ja, und es war aber auch
nicht berechnend.
Ja, es war aber auch eine nachrichtenarme Zeit, weil es war zwischen Weihnachten und Neujahr, ne? Also auch, Ende Dezember.
Das spielt auch, aber wir haben täglich auf der Welt Naturkatastrophen, wir haben schlimme Kriege, wir haben schlimme Hungersnöte in ganz, ganz vielen Regionen. Und unser Gehirn ist nicht in der Lage, das alles nach rationalen geopolitischen Überlegungen und wo sterben jetzt mehr oder weniger Leute, das ist für unser Gehirn überhaupt keine Dimension, weil sonst würde man sagen, naja, also hier sterben ja nur relativ wenig Leute im Vergleich zu anderen Ländern. So funktioniert unser Gehirn nicht und so funktioniert auch Angst und Sorge nicht. Und ich möchte das auch nicht verändern. Ja, also ich nehme Menschen mit Angst und Sorge so ernst, wie sie vor mir stehen und sich äußern, und ich würde das auch für das soziale Umfeld empfehlen.
Also damals als Soldat in den 80er Jahren war ich einer von denen, die in Zivil natürlich im Bonner Hofgarten mit dabei waren bei den Osterdemonstrationen. Und jetzt mit dem Krieg in der Ukraine habe ich damals, als er begann vor jetzt gut 3 Jahren, habe ich mal gesagt, okay, ich gehe mal wieder auf den Ostermarsch. Und das war mir alles so fremd auf einmal. Also ich dachte, ich bekomme so ein altes Gefühl zurück von damals, aber ich muss sagen, Greenpeace war auch da. Das war so mit eine der wenigen demokratischen Organisationen, die ich dort gesehen habe. Und man merkt aber dann auch relativ schnell im Gespräch mit anderen Demonstranten, dass man die gar nicht mehr erreicht mit anderen Argumenten. Und ich war dann da auch nach, ich glaube, 1,5 Stunden oder so, war ich auch ganz schnell wieder weg.
Also die Ostermärsche haben sich in der deutschen Geschichte da anders entwickelt. Ich bin kurz nach Ausbruch des Krieges auf einigen Mahnwachen gewesen, die sich dann recht kurzfristig auch zusammengefunden haben, auch mit vielen Verbänden aus der russischen und ukrainischen Community, die ist ja in Deutschland sehr groß, wo ich eine andere Atmosphäre erlebt habe.
In Frankfurt war das, ne?
Da hast du das gemacht. In Frankfurt habe ich das gemacht, habe ich sehr gerne teilgenommen und sehr ergreifende Reden, die auch da alleine aufgrund
des Aber nimmt dir sowas die Angst?
Ich bin da, ja, das beruhigt mich ein bisschen, weil ich da mit anderen Leuten auch auf einer inhaltlichen Ebene diskutieren kann. Und ich glaube, die individuelle Sicht ist ganz wichtig. Ich bin da vielleicht eher so wie du. Ich sage mir, ich guck mir die Informationslage an. Ich mache mich schlau mit Leuten, die noch mehr darüber wissen, und versuche dann für mich eine Entscheidung zu treffen. Und dazu kommt auch, dass ich persönlichkeitsbedingt eher niedrig ängstlich bin. Das heißt, ich schlafe nicht mit schwierigen weltpolitischen Gedanken ein. Ich kann aber jeden verstehen, dem das jetzt Sorge macht, weil als Kind des Kalten Krieges hatten meine Eltern und Großeltern hatten ein anderes Bild auf die Sowjetunion und auf Russland und natürlich auch auf Amerika. Und mir macht heute, sage ich ganz ehrlich, mehr Sorge die Rolle von den USA in Bezug auf Deutschland als die Situation von Russland, weil die hat sich in den letzten Wochen nicht verändert, aber die Rolle der USA in Bezug auf Deutschland sehr stark. Also wenn du mich nach Sorge fragst, da sitzt meine Sorge.
Für uns war Krieg nur eine abstrakte Größe. Ja, also wir haben bei der Bundeswehr haben wir beigebracht bekommen, wir sind im Blauland und Orangepakt. Ja, also man sprach noch nicht mal von NATO und Warschauer Pakt, sondern es gab halt Blauland und Orangepakt. Und man durfte das nicht sagen, dass man da sozusagen gegen die Sowjetunion oder die Armee der Sowjetrepubliken sozusagen übt, weil wir waren ja nur eine reine Verteidigungsarmee. Und da reden wir jetzt natürlich über viel konkretere Bedrohungsszenarien. Und da würde ich dich jetzt gerne zum Schluss nochmal drauf ansprechen. Jetzt kommt ja mit Donald Trump und seinem, ich würde mal sagen, Randzecken an Wladimir Putin, kommt natürlich jetzt auf einmal noch eine Unsicherheit von der ganz anderen Seite, wo wir uns ja ursprünglich sicher waren. Ist das jetzt sozusagen der Angst-Overkill, wo noch mehr Menschen sagen werden, ich mache jetzt komplettes Nachrichtendetox und kümmere mich um gar nichts mehr?
Also es macht auf jeden Fall die Lage komplexer, eine höhere Komplexität und damit auch eine höhere Ambivalenz. Ist das jetzt gut oder schlecht für uns? Ist auf jeden Fall Auslöser für eine größere Besorgnis. Und gerade die Komplexität wird in erster Linie dazu führen, dass Leute sagen, boah, ich kenne mich ja jetzt gar nicht mehr aus. Ich steige da jetzt aus, nachrichtentechnisch, vor allem, weil jetzt auch die meisten Nachrichten in diesem Zusammenhang sich auf sicherheitspolitische Strategien beziehen. Das heißt, so ein Bild, wo Panzer fahren, ist noch relativ einfach zu verstehen. Die fahren von der einen in die andere Richtung. Im Moment, platt gesagt, geht es ja um Gerede von Politikern und Politikern, das große Auswirkungen haben wird. Aber jemand, der da jetzt sich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt, wird sehr schnell kognitiv sagen, ich möchte das jetzt nicht mehr oder das für sich umsetzen, sodass natürlich auch die Verbindung zu diesen Themen kleiner wird. Also ich befürchte, das ist eine echte Befürchtung, ich halte Sicherheits- und Verteidigungspolitik in der Europäischen Union im Moment für ein absolutes Top-Thema. Und es wird dadurch, dass es lange dauert, dass viele Dinge passieren, dass viele Gremien in irgendeine Richtung tagen, so weit aus Bürgerinnen- und Bürgersicht verwässert, dass es nicht mehr als wahnsinnig ernst wahrgenommen wird. Und das halte ich für ein Problem.
So, jetzt haben wir folgende Alltagssituation. Da ist jetzt jemand, der hat aus welchem Grund auch immer Angst vor Gott und der Welt, was sozusagen in der Welt letztlich passiert. Jetzt, wenn du da einen privaten Tipp geben kannst, wie kann man mit diesen Menschen umgehen, ihnen die Angst etwas nehmen, weil es nutzt ja nichts, wenn man sagt, aha, brauchst keine Angst zu haben, das ist ja ganz unwahrscheinlich. Das wird ja wahrscheinlich der falsche Rat sein.
Das wird nicht funktionieren, sondern da wird es vielleicht eher eine Abwehrreaktion geben. Insofern zuerst mal diese Angst und Sorge ernst nehmen und sich, wichtig, kurz schildern lassen, damit man überhaupt weiß, wo das ungefähr lokalisiert ist. Dann bitte nicht mit Fakten zuwerfen, sondern in ruhiges Gespräch gehen. Es gibt zwei Ansatzpunkte. Der eine Ansatzpunkt ist die eigene Person. Ich mache mir darum weniger Sorgen als du, weil, und dann darf man das auch gerne erklären. Und der zweite Ansatzpunkt ist der Alltag der Person, mit der man spricht. Was ist mit deinem Alltag? Hast du da besondere Sorgen? Hast du dein Verhalten verändert? Weil das Letztere wäre dann immer ein Alarmsignal. Also sprechen Sie über zwei Dinge, über sich selbst, Ihre eigene Haltung zu diesen Themen. Dafür muss man natürlich auch eine haben. Und das Zweite ist, sprechen Sie über den Alltag und Sicherheitsmomente im Alltag, die man vielleicht sogar gemeinsam schaffen kann.
Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Erfahrungen austauschen ist wichtig. Lassen Sie sich also nicht einfach von Stimmungen in sozialen Medien mitreißen.
Wir wollen Sie mit diesem Thema nicht wirklich mitreißen, das war nicht unser Ziel, sondern wir wollen Sie dazu einladen, mit anderen auch genau darüber zu sprechen, über die unterschiedlichen Generationen, über die unterschiedlichen Sichtweisen, denn das ist was, womit wir unsere Sicherheit verbessern können.
Und wenn Sie Anmerkungen zu diesem Podcast haben, dann schreiben Sie uns an podcast@nahbetrachtung.de, podcast@nahbetrachtung.de und natürlich denken Sie dran, diesen Podcast zu abonnieren und lassen Sie auch mal gerne ein Like oder eine Bewertung da.